SR Info. Bilanz am Abend.
Der Countdown zur Neuwahl. Wie bereiten sich die Parteien im Saarland vor? Nägel mit Köpfen. 113 Bundestagsabgeordnete haben einen Antrag eingereicht, um ein AfD-Verbotsverfahren auf den Weg zu bringen. Und begeht Israel im Gazastreifen Kriegsverbrechen? Human Rights Watch erhebt in einem neuen Bericht genau diesen Vorwurf. Unter anderem damit beschäftigen wir uns in der kommenden halben Stunde. Stefan Eising ist mein Name. Herzlich willkommen.
SR Info.
So eine vorgezogene Bundestagswahl organisiert sich nicht mal eben von selbst, auch wenn manche Leute Dinge sagen wie, ach, die paar Zettel, das bekommt man doch schnell hin. Und nicht nur für die Kommunen, die die Wahl organisieren, ist das eine Menge Arbeit, sondern natürlich auch für die Parteien, die dabei antreten wollen. Und das natürlich wesentlich plötzlicher als gedacht. Gestern haben wir gehört, was bei den kleinen Parteien im Saarland im Hintergrund läuft. Im Vorfeld der Bundestagswahl, heute sind die Großen dran. CDU, SPD und auch die AfD haben natürlich einen Vorteil gegenüber den kleinen Parteien wie der FDP oder den Piraten, nämlich mehr Geld und ganz andere Strukturen. Dementsprechend sehen auch die Vorbereitungen bei den großen Parteien im Saarland anders aus. Wie? Das berichtet Aaron Klein.
Einen wunderschönen guten Abend hier aus der Landesgeschäftsstelle in Saarbrücken.
Die CDU im Saarland ist im Wahlkampfmodus. Die Landesspitze der Partei um Landeschef Stefan Toscani und Generalsekretär Frank Wagner sendet live an die Mitglieder.
Wir haben jetzt Klarheit. Am 23. Februar 2025 finden die vorgezogenen Bundestagswahlen statt. Und wir bereiten uns darauf vor. Wir sind vorbereitet.
Die Botschaft an die Mitglieder von Generalsekretär Wagner: Alles im Griff, die CDU ist bereit für den Wahlkampf.
Wir haben bereits im Sommer diesen Jahres auf der Konferenz der Generalsekretäre diesen Plan B besprochen. Der ist in der Schublade und diese Schublade haben wir jetzt geöffnet. Und von daher werden wir jetzt da die einzelnen Register ziehen und sind vorbereitet mit Kampagne und allem, was dazugehört.
Was noch fehlt bei der CDU Saar, ist eine Landesliste mit den Kandidaten für die Bundestagswahl. Kurz vor Weihnachten soll die stehen. Ansonsten scheint die CDU gerüstet.
Wir sind jetzt schon dabei, die Plakate mit vorzubereiten. Fotos wurden schon die ersten gemacht und es gibt einen festen Zeitplan, sodass wir auch da im Januar natürlich dann auch unsere Plakate und die gesamte Kampagne präsentieren können.
Von der CDU-Geschäftsstelle zur SPD-Zentrale. Es werden Stimmzettel gepackt für einen anstehenden Kreisparteitag. In den Ortsvereinen stehen die Delegiertenaufstellungen an, damit die Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmt werden können. SPD-Generalsekretär Esra Limbacher verfolgt das alles gerade vom Bundestag in Berlin aus. Für ihn kam das Ampelaus überraschend. Der Zeitdruck ist jetzt höher.
Ich habe bis zum Ende daran geglaubt, dass sich alle zusammenreißen, weil es ja echt um was geht, nämlich um die Zukunft unseres Landes und nicht irgendwelche parteipolitischen Erwägungen. Trotzdem hat es nicht geklappt. Wir hatten keinen Plan B in der Hand, aber wir kriegen das jetzt hin, indem wir schnell handeln und rechtzeitig noch in diesem Jahr alle Kandidaten im Saarland aufstellen.
Kein Plan B in der Saar-SPD für die Bundestagswahl. Jetzt also erstmal Kandidaten aufstellen. Die saarländische AfD hat das schon hinter sich, seit dem Landesparteitag vor gut 2 Wochen. Spitzenkandidat ist der Landesvorsitzende Carsten Becker. Die Direktkandidaten sollen in den nächsten Wochen folgen. Dann werden sich, so AfD-Pressesprecher Christoph Schaufert, auch mögliche Probleme im Wahlkampf zeigen, ob beispielsweise Druckereien noch die Kapazitäten für Plakate, Flyer und Werbematerial haben. Es zeigt sich also, die größeren Parteien im Saarland haben kaum Probleme, die vorgezogenen Neuwahlen zu organisieren. Der Hauptgrund? Mehr finanzielle Möglichkeiten, hauptamtliche Mitarbeiter und häufig bessere Parteistrukturen.
Weder die Bundesregierung, noch der Bundestag, noch der Bundesrat können eine Partei für verfassungsfeindlich erklären. Das kann nur das Bundesverfassungsgericht. Und das aus gutem Grund. Der gute Grund, der liegt rund 90 Jahre in unserer Vergangenheit. Was der Bundestag aber tun kann: Er kann einen entsprechenden Antrag beim Bundesverfassungsgericht einreichen, damit das prüft, ob eine Partei verfassungsfeindlich ist. Und eine Gruppe von 113 Bundestagsabgeordneten hat gestern einen Antrag in den Bundestag eingebracht, um genau das in die Wege zu leiten. Sie ahnen das mit Blick auf die AfD. Also einen Antrag eingereicht, damit der Bundestag einen Antrag in Karlsruhe einreicht, damit die Richter dort die Verfassungsmäßigkeit der AfD prüfen. Klingt umständlich, aber das ist es, wie gesagt, aus gutem Grund. Diese Gruppe von Abgeordneten ist bunt gemischt, von CDU bis zur Linken. Und einer der Unterzeichner ist der saarländische Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze von der SPD. Mit ihm habe ich kurz vor der Sendung gesprochen. Herr Lutze, warum jetzt?
Ja, man könnte ja fragen, warum nicht schon früher? Also die AfD gibt es jetzt seit über 7 Jahren im Deutschen Bundestag. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte man die Partei gar nicht erst zulassen dürfen. Das hat aber eine Art bestimmte Bewandtnis, dass die Partei während ihrer Gründung komplett anders aufgetreten ist, als dass sie das heute tut. Aber man hätte das eigentlich schon viel früher machen müssen.
Aber trotzdem mit Blick auf die vorgezogene Neuwahl, jetzt noch so ein Verfahren anzustreben, das ist jetzt schon ein bisschen Wasser auf die Mühlen der Kritiker eines Parteienverbots.
Na, bevor der Bundestag unter den neuen Mehrheiten gekommen ist, gab es dieselbe Kritik auch schon. Und da hatten wir einen Wahltermin Ende September. Also eine gewisse Kritik gibt es dort immer. Man muss auch natürlich die Kritik ernst nehmen, dass wir uns natürlich es nicht leisten können, mit einem Verbotsverfahren nach Karlsruhe zu scheitern. Das ist ja tatsächlich Wasser auf die Mühlen dieser Nazi-Partei. Trotzdem, ich bleibe meiner Position. Ich bin dafür, das Verfahren jetzt zu eröffnen. Wie die Mehrheit des Bundestages dann damit umgeht, ist dann die Entscheidung des Souveräns des Bundestages. Für mich gehört diese Partei aus inhaltlichen Gründen verboten und das muss ein Gericht entscheiden. Und wie Sie es richtig gesagt haben, ein Gericht kann nur entscheiden, wenn es einen entsprechenden Antrag gibt und der liegt jetzt auf dem Tisch.
Was passiert denn, wenn der Antrag im Bundestag Erfolg hat? Wie schnell stellen Sie sich den Weg nach Karlsruhe dann vor?
Nein, solche Verfahren dauern nicht nur ein paar Monate, sondern das wird 2-3 Jahre mindestens dauern. Das ist auch gut so und ich erwarte auch von einem Gericht, dass das sorgfältig geprüft wird. Es müssen ja noch ein paar Voraussetzungen erfüllt werden. Zum Beispiel, dass die Geheimdienste ihre V-Leute abziehen, was ja bei früheren Verfahren mal ein Hindernis dargestellt hat. Ich plädiere dafür, das sauber, sachlich und sehr ehrlich zu machen, damit, wenn es denn tatsächlich Aussicht auf Erfolg haben soll, es letztendlich auch zu einem Verbot dieser Partei führt. Da sind alle gefragt und da sind wir als Antragsteller auch offen für eine weitere Diskussion.
Das heißt, Ihr Ziel, eine Mehrheit jetzt im Bundestag für diesen Antrag, wäre aus Ihrer Sicht auch sowas wie, ja, sagen wir, ein Statement vor der Wahl?
Ja, sicherlich ist das ein Statement. Ich glaube, die großen Mehrheiten, also ich kenne niemanden in den demokratischen Parteien, die grundsätzlich gegen so ein Verbot dieser Partei sind. Dissens liegt darin, dass man auf jeden Fall vermeiden will, dass man in irgendeiner Form juristisch scheitert. So, und da gibt es ein paar Risiken, die sind allen bekannt und mit diesen Risiken müssen wir umgehen. Ich bin kein Jurist, ich bin Politiker und ich halte die Partei AfD, die sogenannte AfD, so wie sie aufgestellt ist, für eine rechtsextreme Partei, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes steht und dafür gibt es ein Verbotsverfahren.
Die Unterzeichner dieses Antrags kommen ja aus allen möglichen Parteien, von CDU bis Linke. Gleichzeitig gibt es auch in all diesen Parteien Leute, die den Antrag für falsch oder zumindest für etwas verfrüht halten. Das sind zwei eigentlich interessante Einigkeiten über die Parteien hinweg. Wie kommt das?
Na gut, ich denke, bei den Skeptikern liegt das im Prinzip darin, dass die zu Recht sagen, naja, wenn wir das Ding aus irgendeinem Grund verlieren, ist das Wasser auf die Mühlen dieser Nazi-Partei. Das will man unbedingt vermeiden. Ich halte das für etwas zu vorsichtig. Ich würde hier wirklich offen, deswegen habe ich den Antrag unterschrieben. Ich gehe offensiver ran und sage nochmal, diese Partei steht nicht auf dem Boden des Grundgesetzes. Jeden Tag kommen neue Informationen dazu, die auch vor dem Verfassungsgericht bewertet werden können, die den Schluss nahelegen, dass es hier um eine faschistische und rechtsextreme Partei handelt. Und für meine Begriffe, es liegt eben in den Händen nicht der Politiker, nicht des Parlaments oder einer Regierung, eine Partei zu verbieten, sondern es liegt in der Hand eines unabhängigen Gerichtes. Die sollen das entscheiden. Und nach meiner Wahrnehmung dieser Partei, hier auch 2 Wahlperioden im Deutschen Bundestag, gehören die nicht zum demokratischen Spektrum.
Jetzt haben wir auf der einen Seite Ihren Antrag, der langfristig in Richtung Bundesverfassungsgericht abzielt. Und auf der anderen Seite haben wir die Gesellschaft, die ja zu einem nicht unerheblichen Grad diese Partei gewählt hat. Wie bringen wir die beiden Sachen zusammen?
Na, man muss an der Stelle klar und deutlich sagen, auch wenn ich ein Befürworter des Verbotsverfahrens bin, wer allen Ernstes glaubt, dass wir mit einem Verbot der sogenannten AfD alle Probleme, was den Rechtsextremismus in unserer Gesellschaft angeht, löst, der hat, glaube ich, die Bedeutung überhaupt nicht begriffen, die diese Strömung im Moment innerhalb unserer Gesellschaft hat. Und ich sage es auch ganz klar und deutlich, nicht jeder, der die AfD wählt, ist ein Nazi. Aber jeder, der die AfD wählt, wählt eine Nazi-Partei und das ganz bewusst. Und damit müssen wir einen Umgang finden. Da muss in der Politik einiges passieren, damit es quasi aus Protest zumindest nicht mehr für bestimmte Bevölkerungskreise notwendig wird, so eine Partei zu wählen.
Der saarländische SPD-Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze in der SR-Info-Bilanz am Abend. Das Gespräch haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Reden wir über Holz und darüber, wie für unseren Lebensstil in großem Stile abgeholzt wird und was wir vielleicht dagegen tun könnten. Die EU wollte eigentlich was dagegen tun mit einer Verordnung, die verhindern soll, dass auf abgeholztem Land produzierte Rohstoffe in unseren Lieferketten auftauchen. Aber das EU-Parlament hat heute mit knapper Mehrheit dafür gestimmt, dieses Gesetz aufzuschieben und abzuschwächen. Das Lager um Sozialdemokraten und Grüne sowie viele Liberale reagierten empört, nicht nur wegen des Holzes, sondern auch wegen dieser Sache mit der Brandmauer. Jakob Mayer berichtet.
Europäische Unternehmen sollen ein Jahr mehr Zeit bekommen, um sich auf das Gesetz gegen Abholzung vorzubereiten. Das EU-Parlament hat am Vormittag dafür gestimmt, dessen Inkrafttreten auf Ende 2025 zu verschieben. Für kleine Firmen greift die Verordnung demnach ab Juni 2026. Sie soll dafür sorgen, dass nur Erzeugnisse auf den EU-Markt kommen, für deren Herstellung nach 2020 keine Wälder abgeholzt wurden. Das gilt etwa für Palmöl, Soja, Kakao, Kaffeeholz, Rindfleisch und Schokolade. Unternehmen müssen eine entsprechende Sorgfaltserklärung abgeben. Der christdemokratischen EVP-Fraktion reichte es nicht, das Inkrafttreten nur zu verschieben. Auf ihre Initiative hin wurde das Gesetz außerdem abgeschwächt. So gelten für Länder, in denen offensichtlich kein Risiko für den Waldbestand besteht, weniger strenge Vorschriften. Die CDU-Europaabgeordnete Christine Schneider erklärt:
If we are honestly, the deforestation regulation is
Wenn wir ehrlich sind, soll die Verordnung die Abholzung zum Beispiel im Amazonasgebiet stoppen und wir haben uns wirklich auf die Länder zu konzentrieren, die Abholzung betreiben und nicht zu sehen, wie wir in Ländern dokumentieren, von denen wir wissen, dass sie nachhaltige Waldbewirtschaft betreiben. Außerdem soll die Verordnung noch später in Kraft treten, falls die EU-Kommission die Datenplattform für Firmen nicht rechtzeitig bereitstellt. Für die EVP-Anträge stimmten am Vormittag auch Abgeordnete der rechtspopulistischen und rechtsextremen Fraktionen im Parlament. Teilweise waren die Mehrheiten so knapp, dass die Ja-Stimmen der AfD den Ausschlag gaben. Die Christdemokratin Schneider betont: Für mich ist klar, dass ich bei der Einreichung von Änderungsanträgen nicht mit den Rechtsaußenfraktionen zusammenarbeite. Aber sie haben die Anträge unterstützt, weil sie dachten, dass sie in die richtige Richtung gehen. Früher hatten wir auch schon die Situation, dass die Rechtsextremen die Linken unterstützt haben. Das sind alles Abgeordnete. Das sieht die Europa-SPD anders. Ihr Vorsitzender René Repasi beklagt, der Rechtsruck werde schleichend zum gefährlichen politischen Alltag im Europaparlament. Bei Abstimmungen über Resolutionen zum Haushalt und zu Venezuela und bei Geschäftsordnungsfragen hat die EVP in den vergangenen Wochen schon mit Abgeordneten vom rechten Rand votiert. Mit Blick auf den heutigen Beschluss zum Waldschutzgesetz sagt die Grünen-Abgeordnete Jutta Paulus:
Der offene Schulterschluss mit Rechtsaußen macht mich sehr besorgt. Anscheinend geht es nicht mehr um demokratische Mehrheiten, sondern um reine Macht.
Wegen der beschlossenen Änderungsanträge müssen Mitgliedstaaten und Parlament das Gesetz neu verhandeln. Damit die Verschiebung wirkt, muss das Verfahren rechtzeitig vor Jahresende abgeschlossen sein. Ob die EU-Staaten den heute vom Parlament verabschiedeten Änderungen zustimmen, ist allerdings offen.
Ich hoffe, dass bei den Verhandlungen mit dem Rat der Mitgliedstaaten diese unsäglichen Änderungen nicht durchkommen werden.
Falls sich die EU-Institutionen nicht rechtzeitig einigen, könnte das Waldschutzgesetz doch wie ursprünglich geplant schon ab Anfang kommenden Jahres gelten. Und das wollen weder Brüssel noch die EU-Regierungen noch Europas Wirtschaft.
Was würden Sie mit 798 Millionen Euro machen? Erstmal Urlaub und vielleicht braucht das Gartenhäuschen auch einen neuen Anstrich. Also ja, mit anderen Worten, als normal denkender Mensch kriegt man eine solche Summe weder so schnell in seinen Kopf rein noch vom Konto runter. Anders sieht das aus, wenn man der Weltkonzern Meta ist. Der hat jetzt von der EU-Kommission eine Wettbewerbsstrafe in Höhe von eben jenen 798 Millionen Euro aufgebrummt bekommen. Der Vorwurf, der Facebook-Mutterkonzern habe seine Vormachtstellung auf dem Markt der Online-Kleinanzeigen missbraucht. Katrin Schmidt hat die Details.
Der Meta-Konzern habe seinem eigenen Kleinanzeigendienst Facebook Marketplace Vorteile verschafft, die andere Anbieter von Online-Kleinanzeigen nicht ausgleichen können, kritisiert die Kommission. Ein Verstoß gegen EU-Kartellrecht. Konkret geht es etwa darum, dass Facebook-Nutzerinnen und Nutzer automatisch Zugang zum Facebook Marketplace haben und so auch regelmäßig, ob gewünscht oder auch nicht, Angebote daraus angezeigt bekommen. Konkurrierende Kleinanzeigendienste hätten diesen Zugang nicht. Die Strafe von 798 Millionen Euro berücksichtigt bestätigt, dass die Brüsseler Behörde bereits vor 3,5 Jahren ein förmliches Verfahren in dieser Sache gegen den Facebook-Mutterkonzern eingeleitet hatte. Und die Kommission habe, so heißt es, den Gesamtumsatz von Meta berücksichtigt, um eine ausreichende Abschreckungswirkung auf ein Unternehmen zu erzielen. Der Konzern muss diese Praktiken innerhalb der EU nun einstellen. Meta wiederum kündigte an, vor Gericht gegen die Strafe aus Brüssel vorzugehen. Diese Entscheidung missachte die Realität auf dem florierenden europäischen Markt für Online-Kleinanzeigen, heißt es. Man wolle aber bis zu einem Gerichtsurteil den Anweisungen der EU-Kommission folgen.
Hat Israel im Gazastreifen durch Zwangsvertreibungen Kriegsverbrechen begangen? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns gleich. Erst gibt's weitere Themen des Tages im schnellen Überblick mit Sarah Sassou.
Die Bürokratie in Deutschland kostet einer Untersuchung zufolge bis zu 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung pro Jahr. Zu diesem Ergebnis kommt das Münchner IFO-Institut. Einer der Gründe für die hohen Kosten sei die mangelnde Digitalisierung des Staates und seiner Behörden. Die Industrie- und Handelskammer in München fordert als Konsequenz, alle Nachweis-, Dokumentations- und Berichtspflichten sowie Statistikmeldungen auf den Prüfstand zu stellen. Entweder müssten sie verringert oder ganz abgeschafft werden. Deutschland liegt bei der Qualität im Bereich der Geburtshilfe im europäischen Mittelfeld. Bundesgesundheitsminister Lauterbach bezeichnete dies als bestürzend. Man habe wenige Kinder und diese Kinder sollten sicher und gut geboren werden. Lauterbach hält grundsätzliche Änderungen für erforderlich. Nach Ansicht der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung sollten sich kleinere Geburtsstationen zusammenschließen. So könne die Qualität der Versorgung verbessert werden. Oft fehle in kleineren Häusern Erfahrung, insbesondere bei Komplikationen. In der Regierungskommission sitzen unter anderem Ärzte, Juristen und Ökonomen. Die ehemalige Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hat den Einsatz der Bundeswehr bei der Evakuierungsmission in Afghanistan im August 2021 gelobt. Die saarländische CDU-Politikerin sagte vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin, der Einsatz im Zuge der Machtübernahme der radikal-islamischen Taliban sei sehr gefährlich und zeitlich dringlich gewesen. Zugleich erklärte Kramp-Karrenbauer, angesichts des Vormarschs der Taliban habe sie innerhalb der Bundesregierung immer wieder darauf gedrängt, sich auf den schlimmsten Fall vorzubereiten. Dies sei womöglich nicht ausreichend passiert. Die Bundeswehr hatte 2021 nach fast 20 Jahren die letzten Soldaten aus Afghanistan überstürzt abgezogen. Der Europäische Gerichtshof hat Deutschland verurteilt, weil es seine Mähwiesen nicht ausreichend schützt. Nach Ansicht des Gerichts verstößt Deutschland gegen eine Umweltregelung. Diese besagt, dass EU-Mitgliedsländer dafür sorgen müssen, dass sich der Zustand wertvoller Lebensräume nicht verschlechtert. Deutschland habe aber keine geeigneten Maßnahmen getroffen, zum Beispiel gegen Überdüngung, und trage damit systematisch zum Artensterben bei.
SR Info.
Es sind schwere Vorwürfe, die die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch gegen die Regierung Israels erhebt. Massive und gezielte Zwangsumsiedlungen im Gazastreifen, für die es keine Rechtfertigung gebe, willkürliche Zerstörungen ziviler Infrastruktur, mindestens 90% der Bevölkerung seien vertrieben worden, oft mehrfach. Dies komme ethnischen Säuberungen gleich, sagt Human Rights Watch. Wie die Menschen vor Ort in Gaza und in Israel auf den neuen Bericht der Organisation reagieren, fasst Clemens Fehrenkotte zusammen.
Für Mohammed Bargut sind es keine abstrakten Sätze, die in dem Bericht der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch stehen. Über 90% aller 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen haben ihre Wohnung, ihr Haus, ihre Nachbarschaft verlassen müssen, und dies oftmals. Mohammed, der ursprünglich aus Gaza-Stadt kam, findet derzeit mit seiner Familie Obdach in einer UN-Schule in Khan Yunis im Süden des Gazastreifens. Wenn man heute vertrieben wird, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters, ist das ein großes Leid. Ich meine, man braucht Geld, man braucht einen Ort, man braucht Sicherheit, man braucht viele Dinge, und es ist so ermüdend. Es stimmt, dass der Bericht von Human Rights Watch die israelischen Übergriffe und die Zwangsumsiedlungen verurteilt hat, aber er kommt dennoch spät. Aus Rafah, ganz im Süden des Gazastreifens, ist Mohammed Al-Khan ebenfalls nach Khan Yunis geflohen, ebenfalls in ein hoffnungslos überfülltes UN-Schulgebäude. Der Bericht von Human Rights Watch kam spät, aber so Gott will, ist er gut für uns und ein positiver Schritt für das palästinensische Volk in Gaza und unser Volk im Westjordanland und in der Diaspora. Unser Volk wird unterdrückt. Seit 1948 wird es unterdrückt. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kommt in ihrem umfassenden Bericht zu der Schlussfolgerung, die außergewöhnlich hohe Anzahl von Vertreibungen der 1,7 von insgesamt 2,2 Millionen Einwohnern des Gazastreifens durch die israelischen Streitkräfte kämen Zwangsvertreibungen gleich. Die Indizien würden zeigen, dass mehrere Aktionen von Zwangsvertreibungen vorsätzlich durchgeführt worden seien. Damit handelt es sich um Kriegsverbrechen. Die Militärbehörde für die Regierungsaktivitäten in den palästinensischen Gebieten Kogat weist dies zurück. Shimon Friedman, ein Kogat-Sprecher, sagt: Wenn Israel eine Evakuierung anordnet, dann um das Leben der Zivilisten im Gazastreifen zu schützen. Deshalb werden sie erlassen und deshalb gibt es sie auch. Wir sind uns darüber im Klaren, dass wir uns im Krieg mit der Hamas befinden und nicht mit den Menschen in Gaza. Und wir werden auf der Grundlage dieses Verständnisses weiterarbeiten und weiterhin humanitäre Hilfe für die Menschen leisten, die sie brauchen. Den Verpflichtungen, die für völkerrechtlich konforme Evakuierungen der Zivilbevölkerung erforderlich seien, sei Israel im Gazastreifen nicht nachgekommen, heißt es in dem Bericht von Human Rights Watch. Die Evakuierungen müssten vorübergehend sein, die Zivilisten müssten in sichere Gebiete gebracht werden, wo ihre grundlegenden humanitären Bedürfnisse befriedigt werden, und drittens könne die Zivilbevölkerung nur evakuiert werden, wenn dies militärisch dringend erforderlich sei. Bei denjenigen Vertriebenen, die inzwischen schon mindestens 7 oder 10 oder mitunter auch 20 Mal hatten fliehen müssen, ist jede Hoffnung auf eine Besserung längst verschwunden. Gestern hatten wir 20 Märtyrer, vorgestern hatten wir 30 Märtyrer und jeden Tag gibt es 30, 100 Märtyrer, sagt diese alte Frau der Nachrichtenagentur Reuters, die in Khan Yunis jetzt Obdach findet. Wir hören jeden Tag von 30 und 100 Märtyrern im Norden und in Rafah. Was soll ich sagen? Sieht die Welt das nicht? Die ganze Welt kann sehen, was in Gaza vor sich geht. Die ganze Welt kann sehen, was in Gaza geschieht. Sie alle schweigen und wenden ihre Köpfe ab. Niemand kümmert sich um uns.
Clemens Fehrenkotte aus dem ARD-Studio Tel Aviv hat berichtet. Die Bilder von verwüsteten Straßen und Häusern sind noch frisch in Spanien. 2 Wochen nach der Unwetterkatastrophe werden noch immer Todesopfer gefunden. 224 sind es mittlerweile. Jetzt kamen die Menschen in Spanien mit dem Schrecken davon. Es waren neue Unwetter angekündigt, die gingen aber glimpflich aus. In den betroffenen Regionen geht es jetzt ums Aufräumen und im ganzen Land um die politische Verantwortung. Sina El-Batanoni berichtet.
Straßen, die sich in Sturzbäche verwandelt haben, wegschwimmende Autos und Gullis, aus denen das Wasser sprudelt. 2 Wochen nach der Flutkatastrophe in Ostspanien trifft wieder ein Unwetter auf die spanische Küste, diesmal auch im Süden, auch in Malaga. Nach den heftigen Folgen der vergangenen Flut fing man hier früh an, sich gegen das Wasser zu wappnen. Ida Maria Ledesma Martin wohnt in der Region. Sie fühlte sich am Mittwochnachmittag gut vorbereitet auf die Flut. Wir sind seit gestern Abend gewarnt worden. Heute Morgen zwischen 10 und 11 Uhr kam die Polizei durch alle Straßen gefahren und warnte alle. Der Einsatz ist sehr gut und ich denke nicht, dass übertrieben wurde. Übertrieben wurde sicher nicht. Bis zu 140 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gab es in Malaga. Am Donnerstagmorgen gibt es dann trotzdem zweifache Entwarnung, keine Toten oder Verletzten gemeldet und die Warnstufe wird von Rot auf Grün herabgesetzt. Auch die anderen Regionen Valencia und Katalonien werden von Regen und Flut nicht so verheerend getroffen wie noch vor 2 Wochen. Die nächste Katastrophe bleibt aus. Zum Donnerstagabend soll das Unwetter vorüber sein. Das heißt nun, die Aufräumarbeiten können los oder weitergehen, die Infrastruktur langsam wieder aufgebaut werden. Wichtige Zugverbindungen laufen wieder, beispielsweise auch die zwischen Madrid und Valencia. Der Wiederaufbau soll möglichst schnell passieren. Über 14 Milliarden Euro staatliche Hilfen fließen in die Region. Es gibt zahlreiche Hilfsmaßnahmen. Unter anderem sollen günstige Darlehen für Betroffene die Wirtschaftskraft der Region sichern. Das verkündet Chef des staatlichen Kreditinstituts Manuel Llueca Muñoz am Donnerstag. Es geht nicht darum, die direkte Hilfe zu ersetzen, die absolut notwendig ist. Es geht darum, ihnen zuvorzukommen. Es geht um die Einsicht, dass es ohne Liquidität keinen Wiederaufbau gibt und dass die Liquidität so schnell wie möglich kommen muss. Auch politisch soll die Flutkatastrophe aufgearbeitet werden. Das Krisenmanagement ist stark in der Kritik. Warnungen sind zu spät gekommen, das hat Menschenleben gekostet. Schon kurz nach der Flut ging die politische Verantwortungsschieberei los. Die rechtskonservative Regierung der autonomen Region Valencia, gestellt von der Volkspartei PP, gibt der sozialdemokratischen Zentralregierung um Pedro Sanchez die Schuld. Die habe nicht früh genug unterstützt, hätte einschreiten müssen. Darin sieht der Politikwissenschaftler Pablo Simón einen Widerspruch. Es hätte bedeutet, dass die die Befehlskette innerhalb der Autonomie unterbrochen würde, da die Zuständigkeit bei der autonomen Regierung liegt und die autonome Regierung selbst nicht freiwillig die Befehlsgewalt abgegeben hat. Also ist es klar, dass in der derzeitigen politischen Situation, in der wir uns befinden, vor allem die Regierung der Volkspartei versucht, sich ihrer Verantwortung zu entziehen. Diese Einschätzung teilen viele. Schon einige haben den Rücktritt von Regionalpräsident Masson gefordert. Aber noch scheint der öffentliche Druck nicht groß genug. Egal wie die aktuelle Schlammschlacht ausgeht, Politologe Pablo Simon sieht zukünftig generell Verbesserungsmöglichkeiten im Krisenmanagement. Idealerweise sollte eine Art unabhängige Kommission eingesetzt werden, die prüft, ob die Frühwarnverfahren verbessert werden müssen und ob eine bessere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen politischen Organisationen angestrebt werden sollte, insbesondere dann, wenn es auf nationaler und regionaler Ebene unterschiedliche politische Farben gibt. Der Blick in die Zukunft, eine Aktualisierung des Systems, ist wichtig. Man geht davon aus, dass die Unwetter der letzten Wochen in der Region keine Ausnahmefälle bleiben werden.
Sollte man Sport und Politik trennen? Die Frage ploppt öfter mal vor großen Sportereignissen auf, zum Beispiel vor den Olympischen Spielen. Die Meinungen gehen meistens auseinander. Manchmal kann man die beiden nicht trennen, manchmal sollte man es gerade nicht. Und manchmal führt eine Vermischung der beiden zu Szenen, die man im 21. Jahrhundert eigentlich nicht mehr sehen möchte, wie vergangene Woche in Amsterdam. Beim Europa-League-Spiel Ajax Amsterdam gegen Maccabi Tel Aviv hatten pro-palästinensisch eingestellte Jugendliche israelische Fans oder Menschen, die sie dafür hielten, gezielt angegriffen. Heute steht in Paris die Nations League-Partie Frankreich gegen Israel an, mit Sicherheitsvorkehrungen, die eine Woche nach Amsterdam zwar verständlich sein mögen, die den eigentlichen Gedanken des Sports aber im Grunde vollkommen ad absurdum führen. Holger Beckmann berichtet.
Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps macht mit wenigen Worten klar, worauf es ihm beim Spiel in Paris heute Abend ankommt. Man muss sicherstellen, dass diese Begegnung so normal wird wie irgend möglich. Natürlich, es gibt da sicher einige Personen, die nicht sensibel sind, aber umso mehr muss es ein Fußballspiel bleiben. Mit unsensiblen Personen, das stellt Deschamps klar, meint er keine Spieler. Aber genauso wie die Polizei in Paris sieht auch der Trainer der Equipe, dass es bei diesem Spiel ein gewisses aggressives Potenzial gebe. Man spricht schon seit einigen Tagen von der heikelsten, der risikoreichsten Begegnung des ganzen Jahres in Frankreich. Und spätestens seit den antisemitischen Ausschreitungen von Amsterdam bereiten Polizei und Sicherheitskräfte sich vor. Das Stade de France ist schon seit heute früh großräumig von Polizei umgeben. Insgesamt sind 4000 Polizisten im Einsatz, die Zugangswege teilweise von der Umgebung abgesperrt, was die Betreiber vieler Geschäfte dort ärgert, weil sie sich eigentlich einen umsatzstarken Tag erhofft hatten. Aber heute geht es darum, Ausschreitungen von vornherein zu verhindern. Dazu sei man mit 2 Großaufgeboten unterwegs. Und der Pariser Polizeipräsident Laurent Nunez ergänzt: Man weiß ja sehr gut, dass wir heute auf den Straßen extrem wachsam sein müssen. Und das kommunizieren wir. Wir können gewaltbereite Fans identifizieren, aber es steht außer Frage, dass dies unsere zentrale Botschaft ist. Wir sind extrem wachsam. Als in den vergangenen Tagen vor allem von der politischen Linken im französischen Parlament verlangt wurde, das Spiel abzusagen oder zumindest zu verschieben, hatte Innenminister Retailleau dem eine klare Absage erteilt. Man werde nicht vor Antisemitismus und Gewalt kapitulieren. Frankreich müsse ein sicherer Ort für Menschen jüdischen Glaubens sein. Genau das versucht man heute bei diesem sensiblen Länderspiel zu beweisen. Unter normalen Umständen wäre das für die Sicherheitskräfte keine besondere Herausforderung, denn man rechnet damit, dass das Stadion nicht einmal halb voll werden dürfte. Aber es sind keine normalen Umstände. Aus Israel selbst werden nur einige hundert Fans erwartet. Dass die Anspannung allerdings erheblich ist, daran gibt es keinen Zweifel. Auch deshalb nicht, weil es gestern Abend erste anti-israelische Proteste in der Pariser Innenstadt gegeben hatte, allerdings ohne größere Gewalt. Und wie wichtig es für Frankreich ist, dass es um dieses Spiel herum möglichst friedlich bleibt, zeigt die Tatsache, dass auch die wichtigsten Politiker des Landes im Stadion sind. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, Premierminister Michel Barnier und ein Ex-Präsident Nicolas Sarkozy. Das Stade de France steht heute im Fokus der Nation, weniger wegen des Fußballs, sondern vielmehr politisch. Der jüdische Dachverband in Frankreich bringt es auf den Punkt mit der Formulierung: Das Spiel Frankreich-Israel heute sei ein Symbol des Kampfes gegen Antisemitismus.
Holger Beckmann hat berichtet. Und wir schauen noch aufs Wetter im Saarland. Der Abend bleibt meistens trocken. In der Nacht steht uns dann ein Wechsel aus etwas klarem Himmel, hochnebelartigen Wolken und hier und da Sprühregen bevor. Das Ganze bei Temperaturen von 5 bis 1 Grad. Morgen wird's bedeckt. Die Sonne kann sich kaum durchsetzen. Dafür bleibt's aber fast überall trocken. Dazu Temperaturen von 4 bis maximal 9 Grad. Und das Wochenende beginnt dann neblig trüb, meist trocken und kalt mit minus 1 bis plus 5 Grad. Und am Sonntag überwiegend dichte Wolken und im Laufe des Tages schauerartiger Regen mit auffrischendem Südwestwind, maximal 8 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Stefan Eising, mein Name. Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen entspannten Abend.